SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR1, Leute, stellen Sie sich vor, Sie wachen eines Tages in einem Krankenhaus auf. Sie wissen nicht, wer Sie sind, wie Sie aussehen. An Ihrem Bett stehen Leute, die behaupten, Ihre Eltern zu sein, aber Sie sind sich sicher, die habe ich noch nie gesehen. Klingt wie der Anfang eines Thrillers, nur ist es dem Mann, der neben mir sitzt, tatsächlich passiert. Herzlich willkommen, Max Rinneberg.
Hallo.
Herr Rinneberg, in Kürze feiern Sie quasi Ihren 9. Geburtstag am 24. Oktober 2008. Da fing nämlich Ihr neues Leben an. Vorher haben Sie 17 Jahre ein ganz anderes Leben geführt. Was wissen Sie von diesem alten Leben?
Also Erinnerung habe ich daran gar keine mehr. Aus Erzählung weiß ich, dass ich wohl früher begeisterter Sportler gewesen sein muss, Marathon und Fußball gespielt habe, dass ich ein Steuerfachangestellter war, dass es mein Traumberuf war. Ja, nur damit kann ich heute nichts mehr anfangen.
Wie tickt der neugeborene Max?
Ja, ich genieße es heute, statt auf der Laufstrecke zu sein oder auf dem Fußballplatz, lieber mit guten Freunden zusammenzusitzen, ein Gläschen Wein zu trinken oder auch zwei, drei, eine Zigarre zu rauchen und einfach den Moment zu genießen bei schönem Essen oder ja, einen schönen Moment einfach insgesamt auskosten und leben.
Ausgelöst wurde das Ganze durch einen Treppensturz bei Ihnen. Da sprechen wir gleich noch drüber. Amnesie nach einem Unfall oder einem Schädelhirntrauma ist ja nicht selten, nur kommt das Gedächtnis meistens wieder zurück. Haben Sie eine Idee, wie oft es vorkommt, dass das Gedächtnis, so wie in Ihrem Fall, überhaupt nicht wiederkommt?
Ja, man sagt so 1 bis 3 Fälle im Jahr sind das dann tatsächlich, die so eine komplette Amnesie haben oder in ähnlicher Form, wo es dann viele Jahre weg sind oder dann eben auch ein Kurzzeitgedächtnisprobleme bereitet.
Haben Sie mal jemanden getroffen, dem es so ging?
Ja, einige. Es gibt eine Selbsthilfegruppe in Bielefeld, trifft die sich alle Vierteljahr.
Hat es geholfen?
Definitiv. Ohne groß was zu sagen, zu wissen, die verstehen einen und auch zu fühlen, wie sie sich fühlen, tut unheimlich gut.
Das glaube ich, weil das kann ja von außen wahrscheinlich erstmal keiner nachfühlen,
genau,
wie es ist, nochmal sein Leben bei Null zu starten. Hoffen Sie manchmal noch, dass die Erinnerung zurückkommt?
Schwierige Frage. In manchen Momenten möchte ich ganz gerne wirklich zurückgreifen können auf meine Erinnerung. Vor allem auch die Emotionen zur Familie, das wäre mir unheimlich wichtig, die noch intensiver und bewusster auch wahrzunehmen. Ich habe wieder ganz großes Urvertrauen und Liebe zu meiner Familie, aber es fehlen halt doch trotzdem 17 Jahre.
Dass es Nachteile hat, nach so einem Unfall bei Null anfangen zu müssen, ist ja offensichtlich. Die Nachteile haben Sie ja auch lange Jahre gesehen. Gibt es denn aus Ihrer heutigen Sicht, wo Sie jetzt ein ganz neues Leben leben, auch Vorteile an dem Zustand?
Selbstverständlich. Dieses Schubladendenken, was man mit auf den Weg bekommt, unbewusst von der Familie, von Freunden, das habe ich einfach nicht. Ich konnte mich komplett frei von vorigen Mustern entwickeln und ja, mich selbst kennenlernen, auch die Menschen kennenlernen. Ich bin unheimlich neugierig. Ich liebe und genieße die Begegnungen mit den Menschen. Also ich nehme aus jeder Begegnung unheimlich viel Energie und Kraft mit.
Sie sind wahrscheinlich einer der vorurteilfreisten Menschen, die es gibt, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Sie haben sich entschlossen, jetzt, nachdem Sie 9 Jahre in Ihrem neuen Leben stecken, mit Ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen und ein Buch zu schreiben. Du wachst auf und dein Leben ist weg, so der Titel, die Geschichte meines Gedächtnisverlusts. Warum haben Sie sich entschlossen, dieses Buch zu schreiben?
Ich habe schon kurz nach dem Unfall angefangen zu schreiben, weil ich einfach jemanden gebraucht habe, in dem ich mich anvertrauen kann. Auch die Familie war eben mir fremd. Da konnte ich einfach mit denen nicht über das, was mich beschäftigt, reden und habe angefangen zu schreiben. Und das war dann tatsächlich so eine Art Selbsttherapie auch. Und ich habe damals und lese heute auch noch sehr viel und konnte mich dann eben nochmal das Ganze von außen betrachten, so ein bisschen auch mit Abstand. Und das hat mir extrem geholfen. Und das war wirklich so eine Therapie für mich, einfach das Ganze nochmal loszuwerden. Und in erster Linie habe ich das für mich tatsächlich auch geschrieben und auch für meine Familie und für die Freunde, damit sie mich ein bisschen besser verstehen können.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Rinneberg, lassen Sie uns mal über den Schicksalsabend sprechen, der alles ausgelöst hat. Sie haben mit Ihrer Schwester und Freunden eine Party gefeiert. Was ist dann passiert?
Ja, kurz vor Mitternacht oder gegen Mitternacht muss ich wohl rausgegangen sein. Warum auch immer. Und auf den Rückweg bin ich über den Kirchplatz gelaufen und bin 3 kleine Stufen hochgestolpert, vorher ausgerutscht, über die eigenen Beine gestolpert.
Also gar keine große Sache, ist hier,
glaube
ich, schon mal passiert.
Genau, jeder fällt eine Treppe hoch oder runter und ich bin eben mit dem Kopf voraus auf diese oberste Kante geknallt.
Haben Sie aber auch keine Erinnerung dran an diesen Sturz?
Ich habe diesen Sturz im Nachhinein als Nahtoderfahrung immer wieder durchlebt, aber an den Sturz selbst so direkt nicht. Ich habe das auch alles außerhalb dieses Körpers gesehen, von oben tatsächlich auch. War im ersten Moment sehr, sehr erschreckend und schmerzhaft auch. Ich habe das auch körperlich gespürt.
Dann, Sie waren nur ganz kurz bewusstlos erstmal.
Viertelstunde, halbe Stunde ungefähr, bis ich dann gefunden worden bin.
Von ihrer Schwester, die und, hat sie genau. gesucht, die hat mitgefeiert und Freunden.
Genau.
Haben Sie die erkannt?
Nein, zu dem Zeitpunkt direkt wusste ich auch schon nicht mehr, wer sie ist und wer ich auch bin, wo ich bin, was hier überhaupt los ist, ich wusste gar nichts mehr.
Ihre Schwester hat das einzig Richtige getan, einen Krankenwagen informiert, der sie ins genau. Krankenhaus gebracht hat. Sie sind dann nochmal bewusstlos geworden. Können Sie mal schildern, was Sie gedacht und empfunden haben, als Sie im Krankenhaus erwacht sind?
Ja, ich bin im Krankenhaus wach geworden und habe gespürt, wie das Herz anfängt zu schlagen. Es hat ja schon vorher geschlagen, aber ich dachte, es fängt jetzt an. Gemerkt, wie der frische Sauerstoff in die Lunge kommt, wie ich atme. Gemerkt, wie wirklich das Blut zirkuliert im Körper. Und bin dann eben wach geworden, ganz bewusst. Und habe dann die Augen aufgemacht, sehe an die Decke. Und lasse den Blick so nach unten wandern, in Richtung Fenster. Blick aus dem Fenster, sehe einen wunderschönen Herbstmorgen. Und blick dann hinunter und sehe dann diesen ausgewachsenen Körper, in dem ich stecke.
Also Sie hatten das Gefühl...
Ich bin neu geboren. Ich dachte ich wirklich, bis ich diesen Körper sehe, der reagiert, worauf ich möchte, dachte ich, ich bin ein kleines Baby.
Aber für Baby oder so hatten Sie noch die Begrifflichkeiten?
Genau. Das Konzept Leben und dass es eine Geburt gibt und dass man dann stirbt und auch, dass man Eltern hat und gegebenenfalls auch Geschwister, dieses Konzept habe ich verstanden. Aber ich dachte wirklich, ich bin ein Baby, bis ich dann gesehen habe, dass ich ausgewachsen bin. Und da war der erste Moment, wo ich mich gefragt habe, was ist los?
Es hat nicht lange gedauert. Dann standen zwei Menschen bei Ihnen am Krankenhausbett, Ihre Mutter und Ihr Stiefvater. Mhm. Gab es irgendwie kleine Momente des Erkennens?
Gar nicht. Die Frau hat dann meine Hand auch gehalten und direkt meine Hand genommen und gehalten und gedrückt und fragte mich eben, wie es mir geht. Ich habe die Gesichter studiert von beiden, habe dann auch meine Antwort gegeben, dass es mir eben nicht gut geht, Kopfschmerzen habe und habe sie angeschaut und beobachtet und nachdem ich eben nichts erkannt habe, musste ich eben fragen, wer sie denn sei und bekomme dann die Antwort, dass sie meine Mutter ist. Und da
das war für Ihre Mutter wahrscheinlich auch sehr schwierig.
Bestimmt, ja. Also ich habe diesen kurzen Augenblick der Fassungslosigkeit, dieses Nichtsverstehen in ihren Augen sehen können, aber sie hat sich relativ schnell auch gefangen. Das war eine Millisekunde und hat dann eben Kraft und Zuversicht ausgestrahlt.
Und Sie hatten auch in dem Moment kein Gefühl von emotionaler Nähe?
Nein, gar nicht.
Es war wirklich eine Fremde, genau. die da im Prinzip vor ja. Ihnen gestanden hat.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Im Vorwort Ihres Buches Du wachst auf und dein Leben ist weg, heißt es, ich zitiere das jetzt mal so schön medizinisch, das prozedurale Gedächtnis und der Großteil der Wissenssysteme haben nur leichten Schaden genommen, aber das biografisch-episodische Gedächtnis scheint komplett gelöscht. Also lassen Sie uns mal ein bisschen Licht in diese Worte bringen. Nicht das ganze Gedächtnis ist weg, sondern ja. nur ein Teil, welcher nämlich?
Die persönlichen Erinnerungen und Emotionen, die damit verbunden sind.
Also Sprache oder so hatten Sie
genau,
gar keine
Schwierigkeiten, gar keine Probleme,
auch sich zu bewegen.
Genau, die motorischen Fähigkeiten waren alle da. Ich konnte meine Schuhe binden, ich konnte mit Messer und Gabel essen, ich konnte ganz normal laufen, sprechen, lesen, schreiben beispielsweise auch, Gott sei Dank.
Mit höherem schulischen Wissen, also außer diesen Grundsachen, Grundrechenarten, lesen, schreiben?
Diese einfachen, ich nenne es jetzt einfach wichtigen Punkte, konnte ich umgehen. Beispielsweise konnte ich aber kein Englisch mehr sprechen. Ich wusste auch nicht mehr, wie ein Verbrennungsmotor beispielsweise funktioniert. So Physik, Chemie, Biologie, Geschichte, auch alles weg. Der Zweite Weltkrieg hat mir nichts mehr gesagt. Das musste ich alles neu erfahren und neu erlernen.
Sie haben ja vorher auch als Steuerfachangestellter in einem Steuerbüro gearbeitet. Wie war es mit diesem Wissen?
Auch komplett gelöscht. Konnte ich nichts mehr mit anfangen. Meine Schwester musste mir dann tatsächlich Buchhaltung nochmal beibringen, was ich vielleicht vorher sogar beigebracht habe. Ich musste das alles komplett von null wieder lernen.
Jetzt hat man ja zunächst gedacht, das ist ein vorübergehender Zustand. Was haben Ihnen die Ärzte denn gesagt? Wie lange würde dieser Gedächtnisverlust dauern?
Ja, anfangs die Ärzte im Krankenhaus sagten, das ist morgen wieder alles in Ordnung, vielleicht übermorgen. Das sollen wir uns keine Gedanken machen, kommt öfters mal vor. Ein Neurologe, der mich als erstes begutachtet hat, hat gesagt, das kann auch bis zu einer Woche dauern, weil es eben nach diesen 2-3 Tagen nicht zurückkam. Ja, und da haben wir uns gedacht, okay, dann machen wir einfach ganz normal weiter, versuchen wieder diese Reize zu setzen, wieder zurück ins Leben zu finden.
Sie sind dann mit nach Hause gegangen erstmal. Auch das war natürlich ein für Sie fremdes Haus. Wie hat es sich angefühlt für Sie, als Sie nach Hause kamen, in dieses Haus rein, in diese Wohnung rein?
Ja, das ist so, wie wenn man bei einem neuen Bekannten irgendwo, den man noch nicht wirklich kennt, zu Hause eingeladen wird und dann in der Eingangstür steht. Man orientiert sich, man schaut sich um, man versucht irgendwie was zu erkennen.
Aber Sie hatten keine Idee, wo Ihr Zimmer ist zum Beispiel?
Ich stand dann mitten in der Diele und habe meine Schuhe ausgezogen und stand dann einfach da und habe mich umgeschaut und gefragt, ja, wo soll ich denn jetzt hingehen? Bis dann mich meine Mutter in mein Zimmer geführt hat.
Als Sie Ihr Zimmer dann betreten haben, was für Erkenntnisse über Ihr altes Leben haben Sie dadurch gewonnen? wie der alte Max war?
Ein sehr strukturierter, sehr ordentlicher, sehr ja, geradliniger Mensch. Da in der einen Ecke waren die Sportsachen vom Marathon über Trainingspläne fürs Fußball mit Taktiken, mit Aufstellungen und in der anderen Ecke die ganzen Lernsachen für die Ausbildung für den Steuerfachangestellten.
Aber ich weiß nicht, ob da ein Musikposter oder irgendwas hing.
Ja, ein Poster hing vom Porsche beispielsweise und dann lag in einer anderen Ecke ein paar CDs. Aber
hat ihnen alles nichts mehr gesagt.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Ihre Eltern und ihre Schwester haben ihnen sehr geholfen. Ihre Schwester hat sogar damals mit ihrem Freund Schluss gemacht, um ganz für sie da sein zu können. Wie lange hat es gedauert, bis sich sowas wie Vertrautheit zu diesen Menschen, die sagten, wir sind deine Eltern, wir sind deine Schwester, einstellte?
Das ging relativ schnell und Gott sei Dank auch, weil ja keine zweite Familie kam und gesagt hat, du gehörst aber zu uns.
Kamen Sie zwischendurch mal auf den absurden Gedanken, vielleicht sind das gar nicht meine Eltern oder meine Schwester?
Ja, natürlich, man hinterfragt ja kurz, aber ich habe relativ schnell festgestellt, so wie die mich behandeln, behandelt mich kein anderer Mensch.
Ihre Schwester hat ein Fotoalbum für Sie zusammengestellt, damit Sie quasi Bilder aus Ihrer Kindheit und Jugend mit ihr zusammen angucken können. Was hat Sie beim Blick auf diese Bilder am meisten gewundert?
Ich kannte diese ganzen Menschen eben auf diesen Bildern nicht mehr und konnte auch keine Verbindung irgendwie herstellen und musste mir wirklich sagen lassen, wer ist, die Namen nennen lassen, auch wo die Bilder zum Teil entstanden sind, wo man eben noch vor wenigen Wochen mit dabei war.
Wie war das mit so ganz praktischen Sachen, wie zum Beispiel Essen? Sie haben gesagt, mit Messer und Gabel konnten Sie noch umgehen. Aber zum Beispiel diese Geschmackserlebnisse, wenn Sie jetzt Spinat gegessen haben, war das für Sie auch, als hätten Sie das zum ersten Mal gegessen oder dachten Sie, den Geschmack kenne ich?
Ich konnte mich nicht konkret daran erinnern und das beschreiben. Und nachdem ich es dann probiert habe, habe ich dann wieder gesagt, ja, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Da musste ich das auch wieder mehr oder weniger neu erlernen.
Also Sie haben auch diese Nahrungsmittel quasi vom Geschmack her neu entdeckt.
Ja, und unheimlich spannend. Ich esse zwar heute immer noch keine Blumenkohl oder Rosenkohl, wenn es nicht sein muss, aber der Geschmack hat sich schon extrem verändert. Also heute esse ich auch mal eine Lachsforellentart, hatte ich gestern zum Abendessen gehabt, worauf ich früher nicht auf die Idee gekommen wäre wohl.
Wie war das mit Musik zum Beispiel? Mhm. Also das ist ja was, das spricht, denke ich, jetzt einfach mal andere Zellen im Gehirn ein, weil das ja über Emotionen läuft. Haben Sie Ihre alten Lieblingstitel erkannt?
Nein, gar nicht. Damals dann so ein iPod im Krankenhaus gehabt und Kopfhörer in die Ohren gesteckt und einfach mal angeschalten und reingehört. Da war eines der Lieder von James Blunt dabei, James Morrison. Auch tolle Künstler, schöne Musik, aber höre ich heute so nicht mehr. Heute höre ich tatsächlich Michael Bublé oder auch mal Journey, U2. Also da bin ich ganz anders unterwegs tatsächlich.
Dann dürfen Sie sich jetzt einen Titel wünschen.
Hey, ja, dann muss es Journey sein, Don't Stop Believing.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Leute mit Max Rinnenberg, ein Mann, der einen Albtraum erlebt hat. Der hat durch einen Treppensturz seine Erinnerung verloren, wer er war, seine Erinnerung an seine Eltern, an seine Freunde, an seinen Job, an insgesamt 17 Jahre gelebtes Leben. Also so wie Sie es in Ihrem Buch schildern, ist Ihre Familie religiös, also betet zum Beispiel am Tisch, Tischgebet. Hatten Sie, als Sie da am Tisch saßen und plötzlich wurde gebetet, eine Vorstellung, zu wem beten die?
Ja, ich habe dieses Konzept Religion schon verstanden, hatte auch eine ungefähre Idee, wie das so ablaufen könnte oder dass es so gewisse Rituale gibt, aber die Rituale waren mir auch fremd.
Die Rituale waren fremd, aber hatten Sie zum Beispiel in dem Moment die Idee, okay, das sind Christen offensichtlich, Ich bin in einer christlichen Familie, die beten zum christlichen Gott, das nicht.
Das nicht.
Ihnen war nur klar, da wird zu irgendeinem höheren Wesen gebetet und dem fürs Essen gedankt.
Ja.
Ihr erstes Weihnachtsfest kam ja dann im Dezember, das erste Weihnachtsfest, das Sie mit Ihrer Familie bei den Großeltern erlebt haben. Erst der Kirchgang, die Weihnachtsgeschichte, auch die haben Sie quasi zum ersten Mal gehört. Ist Ihnen das irgendwie nahegegangen, was da passiert ist, oder kam Ihnen das völlig abstrus vor?
Sowohl als auch. Also dieses ganze Ritual in der Kirche mit Weihrauch und wir beten jetzt alle, gehen auf die Knie und die Hostie, die man dann bekommt, war mir schon so im ersten Moment so ein bisschen abstrakt, nicht greifbar. Habe ich auch lange gebraucht, mir zu überlegen, wieso man das macht, und inzwischen finde ich das auch ein schönes Ritual, hat was von Beständigkeit, was von etwas Meditatives auch. Finde ich toll. Was mich dann berührt hat an diesem Abend, war dann tatsächlich, wie dann das Licht komplett ausgemacht worden ist, nur noch die Kerzen geschienen haben und jeder hatte so eine kleine Kerze dabei und dann jeder aus dem tiefsten Herzen und aber ruhig und kraftvoll Stille Nacht gesungen hat. Und das hat mich dann irgendwo berührt und mitgenommen. Das fand ich extrem schön.
Auch wenn das für Sie quasi das erste Mal war, dass Sie dieses Weihnachtslied gehört haben. Sie haben ja am Anfang sich allen möglichen Situationen ausgesetzt in der Hoffnung, dadurch Ihr Gedächtnis wiederzuerlangen. Was haben Sie zum Beispiel gemacht?
Ja, die alte Schule besucht beispielsweise, im Unterricht der alten Lehrer gesessen, da versucht eben wieder was zu erkennen, in diese Lage des Schülers zurückversetzt zu sein. Dann natürlich in der alten Ausbildung zum Steuerfachangestellten dabei gewesen, da versucht wieder Buchhaltung zu machen, eine Steuererklärung anzuschauen und vielleicht auch auszufüllen, da irgendwie eine Idee dafür zu bekommen, ein Gefühl, um zu schauen, auch was noch geht und was eben auch nicht geht. Das hat alles nicht funktioniert und gefruchtet. Habe ich dann halt im Büro nur noch Kopierarbeiten gemacht, bis ich dann eben gesagt habe, okay, funktioniert nicht mehr, geht nicht mehr.
Sie waren ja vorher auch begeisterter Marathonläufer, ja, haben Sie gesagt. Und auch ein guter. Sind dann Probe gelaufen wieder mit Ihrem ehemaligen Coach. Was war das für ein Gefühl?
Ja, die Strecke und der Lauf, der war relativ einfach bewältigt. Also da war ich auch überrascht, okay. Aber ich habe nicht verstanden, wieso man dann einfach so eine gerade Strecke einfach entlangläuft und dann wieder nach Hause kommt, ohne irgendwas mitzunehmen. Also wenn ich jetzt irgendwo einen Brief nach A zu B bringe oder so, dann verstehe ich das ja noch, warum man dann einfach läuft. Aber da ist auch nichts wiedergekommen. Viele Läufer, man unterhält sich ja dann auch, sagen, dass dieses Gefühl, das geschafft zu haben, das hat sich bei mir nicht wieder eingestellt.
Was ich früher ja offensichtlich hatte.
Genau,
hatten,
ja, ne? Ja. Deswegen habe ich das auch sein lassen. Also ich kann heute an einer Hand abzählen, wie oft ich im Jahr joggen gehe.
Wie war das mit Fußball? Sie waren ja sogar Fußballtrainer vorher. Konnten Sie da wieder anknüpfen?
Ja, also ein Balltreffen tue ich heute immer noch, aber, aber so mit Taktik und so habe ich es auch nicht mehr. Also ich sehe auch, wenn es ein schönes Spiel ist, schöne Spielzüge, aber die vorher so festlegen oder analysieren können, das ist mir heute auch völlig fremd. Also ich gehe lieber so ins Stadion, schaue mit Freunden das Spiel an oder auf der Couch mit Freunden. Ist vollkommen in Ordnung, aber mehr aber auch nicht.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Renenberg, was Sie erzählt haben, das klingt natürlich sehr spannend, aber ich glaube, jeder kann sich auch vorstellen, wie ungeheuer schwierig und anstrengend das alles für Sie war, ohne Vergangenheit leben zu müssen und wieder bei Null anzufangen. Was von all dem war für Sie persönlich am schwierigsten?
Die Einsamkeit war das Schwierigste. Natürlich hat man da Menschen um einen herum, die Familie, sie kümmern sich auch um einen. Aber trotzdem war ich alleine und auf mich alleine gestellt.
Mit den Gefühlen einfach.
Auch mit den Gefühlen.
Weil keiner kann es nachvollziehen.
Genau. Und auch mit dieser Leere, die man nicht einfach so wieder füllen kann, wo man sich auch irgendwo Halt schaffen kann. Was mir aber halt einfach fehlt, was es unheimlich schwer gemacht hat.
Wahrscheinlich waren auch so Fragen anstrengend, wie wenn Sie jemand auf der Straße begegnen sind, wie du kennst mich nicht mehr.
Genau. Aber an mich musst du dich erinnern. Auf jeden Fall, mich musst du doch kennen. Mehr oder weniger wildfremde Person.
Wahnsinn. Sie haben einige psychische Krisen dann auch durchlitten und haben gesagt, ich muss mir helfen lassen. Haben einige Wochen in einer psychiatrischen Klinik in der Pfalz verbracht, in Bad Gleisweiler. Konnte man Sie dort stabilisieren? Haben Sie sich danach besser gefühlt?
Während des Aufenthalts wurde es deutlich besser, definitiv, ja. Da habe ich das Werkzeug, die erste Hilfe bekommen.
Um mit dieser Situation umzugehen.
Genau, ja. Und das war unheimlich wichtig.
Zu diesem Zeitpunkt war schon klar, das wird wohl nicht mehr wiederkommen.
Genau, da haben wir schon gesagt bekommen vom Neurologen, der mich dann eben behandelt hat, dass das eben auch sein kann, dass eben nichts mehr kommt und dass man das vielleicht auch in Erwägung ziehen sollte und sich nicht mehr so viele Hoffnungen machen sollte. Das war natürlich erstmal so ein Schlag in die Magengrube, wo man überlegt hat, toll, aber war auch irgendwo befreiend, so eine gewisse Gewissheit zu bekommen, okay, dann lassen wir das jetzt einfach sein und versuchen jetzt diese Situation anzugehen. Und ich habe sie dann in Bad Gleisweiler begonnen anzunehmen. Da habe ich die ersten Werkzeuge mit auf den Weg bekommen, das zu akzeptieren und auch erste kleine Erfolgserlebnisse verbuchen können, die ich so auch im ersten Moment gar nicht wahrgenommen habe.
Was zum Beispiel?
Ja, Stricken habe ich dort gelernt. Der Schal liegt immer noch irgendwo zu stricken. Ein kleiner Teil ist erst geschafft, aber trotzdem das zu sehen, dass es vorangeht oder auch Bilder gemalt, Figuren gestaltet, ein Holzbrettchen gesägt, was im ersten Moment so, oh Gott, muss man das jetzt wirklich tun? So, wo man sich hinter sich selbst fragt, wie banal das ist. Aber diese kleinen Erfolgserlebnisse, die man dann erlebt hat, waren im Nachhinein extrem wichtig. Und,
also einfach gemerkt haben, ich kann noch was.
Genau.
Ne? Ich stehe nicht ohne alles da.
Genau, und man kriegt eben dieses kleine Glücksgefühl wieder zurück, was ja vorher eigentlich gar nicht da war, weil man hat sich ja nur in diese Abwärtsspirale befunden. War ja auch wirklich schwer und es gibt kein Ende und oder ich setze mir ein Ende oder und so Ideen gab es damals einfach nur im Kopf und dann hat man diese kleinen Erfolgserlebnisse gehabt und eben auch Fragen, mit denen man sich beschäftigt hat und mit denen man auch was anfangen konnte.
Das hat denen aber zu Hause dann erstmal nicht so viel geholfen, da einfach so die Struktur des Alltags fehlte. Sie konnten ja in ihrem alten Beruf nicht mehr arbeiten. In ihren dunkelsten Stunden hatten sie sogar Suizidgedanken. Wie konkret waren die?
Sehr konkret. Ich habe mir ausgemalt, was ich wie machen könnte, damit ich mir eben ein Ende setze. Das waren schon Ideen und Pläne, definitiv. Aber Gott sei Dank ein bisschen feige auch gewesen.
Sie haben dann verzweifelten Therapeuten gesucht, der ihnen helfen kann mit diesen Suizidgedanken im Hintergrund. Aber es war unglaublich schwer, jemanden zu finden, weil alle entweder belegt waren oder gesagt haben, wir hatten noch nie einen vergleichbaren Fall. Eine Therapeutin haben sie dann letztlich nach langer Suche gefunden. Die hat erstmal versucht, mit Hilfe von Hypnose irgendwelche verborgenen Erinnerungen hervorzuholen. War da irgendwas zu sehen?
Leider nicht. Also tatsächlich tief ins Unterbewusstsein eingedrungen und da dann festgestellt, es gibt zwar was vorher, aber das war bei mir ganz konkret so leere Filmdosen. Sie waren zwar beschriftet, erster Schultag, erster Kuss und alles Mögliche, erster Urlaub und Urlaub mit Vater, Mutter, Erlebnisse mit der Schwester, die waren alle beschriftet, aber die Filmdosen waren alle leer. Da war nichts drin. Und da habe ich dann begriffen und auch akzeptieren können und auch gelernt anzunehmen, okay, wenn das leer ist im Unterbewusstsein, dann wird das auch im Bewusstsein nicht wieder zurückkommen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Ins Steuerbüro, wo Sie vorher gearbeitet haben, konnten Sie nicht zurück, weil Sie alles, was Buchhaltung betrifft, was Steuerprüfung und so weiter betrifft, vergessen hatten. Sie haben dann mal ein Praktikum im Kindergarten gemacht, um zu sehen, ob das vielleicht für Sie wäre. Haben aber dann festgestellt, auch das ist schwierig, wenn man quasi durch den Gedächtnisverlust selbst quasi keine Kindheit hatte. Was war denn da schwierig?
Ja, die Kinder zu verstehen auch, dieses einfach komplette Freisein, dieses Sorgenfreie, einfach tun und lassen, was sie gerade wollen, einfach dieses ohne Hintergedanken sagen und spielen und tun und machen. Das war das, was mir schwer gefallen ist, weil ich das eben einfach nicht mehr kenne, dieses Gefühl und auch gerne wieder erleben würde. Das war mir einfach zu schwer und das war nicht die Zeit, dass ich das hätte machen können.
Sie haben dann aber eine Ausbildung gemacht bei einem Freund Ihrer Familie, bei einem Versicherungsmakler. Wie leicht oder schwer ist Ihnen die Ausbildung gefallen?
Sehr leicht, muss ich sagen.
Also das war dann kein Problem, auch diesen Stoff zu lernen?
Genau. Lernen heute ist gar kein Problem für mich. Ich lerne heute ja immer noch. Aber das tat mir gut, diese Aufgabe, wieder so einen Alltag zu bekommen. Und ich habe eben auch an meinem konkreten Fall gesehen, was Versicherungen leisten, wenn was passiert. Und das habe ich als Lebensaufgabe tatsächlich gesehen, Existenzen zu sichern, Menschen zu helfen. Und habe ich Gott sei Dank einen überragenden Ausbilder gehabt, der auch gesagt hat, wir müssen eher das Menschliche sehen, den Menschen im Hintergrund. Wir können auch mal einen Vertrag einfach nicht abschließen, auch wenn er eben ein paar tausend Euro Provision bedeuten würde, die auch einem gut tun, aber einfach sein lassen, weil es einfach nicht reinpasst in das Konzept des Menschen. Und das hat mich sehr beeindruckt und diese Ehrlichkeit.
Auch ein vorbildlicher, ja, definitiv. Versicherungsmakler.
Und ich sag immer, das ist so der letzte weiße Ritter unter den ganzen schwarzen Schafen und die es in dieser Branche auch gibt.
Trotzdem haben Sie, nachdem Sie die Ausbildung abgeschlossen hatten, hatten Sie das Gefühl, ich muss noch mal was anderes machen. Ja. Sie haben dann erst bei einem Fliesenhändler angefangen. Woher kam dieser Drang, noch mal was anderes zu machen?
Ja, ich hab mich dann gefragt, mir hat der Beruf unheimlich viel Spaß gemacht, Versicherungsmakler zu sein, eben auch was bewegen zu können, Menschen zu helfen. Aber ich habe mich dann gefragt, ob ich das dann wirklich 40, 50 Jahre noch machen möchte, weil die Zeit war mir einfach zu kostbar. Der Unfall war nur von jetzt auf gleich so ein kleiner Moment, nur ein kleiner Moment der Unachtsamkeit, wo ich dann eben gemerkt habe, das kann nicht alles gewesen sein und wollte eben diese Reise des Lebens einfach bewusster ausfüllen und wollte mich dann testen, ob ich auch was anderes verkaufen kann, was das am Ende des Tages auch ist.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn einem 17 Jahre fehlen, dass man dann das Bedürfnis hat, in den Jahren, die vor einem liegen, die besonders dicht zu leben. Also da halt ganz besonders viel auszuprobieren, um halt wieder sowas wie Vergangenheit und einen reichhaltigen Erfahrungsschatz zu kriegen. Ne?
Ja. Neue Erfahrungen aufsammeln und mitnehmen und erleben einfach. Den Moment genießen auch. Oder auch nicht genießen. Manche Momente sind ja auch einfach doof. Aber das gehört auch dazu und daraus wird man ja auch stärker. Und ich wollte einfach weiter wachsen.
Wie war das mit Ihrem Freundeskreis von früher? Sie haben ja erstmal versucht, daran anzuknüpfen. Die haben Sie auch mit offenen Armen aufgenommen. Wann kam da der Punkt, wo Ihnen klar wurde, auch da muss ich neue Wege beschreiten?
Im Zuge der Ausbildung dann auch zum Versicherungsmakler habe ich gemerkt, dass die tun schon gut und bin auch ihnen unheimlich dankbar, meiner alten Clique, dass sie da waren für mich in dem Moment und auch mich aufgenommen haben, aufgefangen haben. Wir haben auch tolle Momente gehabt, gar keine Frage, das war schön. Nur irgendwann habe ich gemerkt, dass ich weiter muss, dass ich bin unruhig gewesen. Ich liebe die Begegnung heute, die sie nicht verstanden haben mit anderen Menschen, dass ich da auch offen auf andere zugehe. Sie waren immer so in ihrer Clique und ja, lassen wir jetzt auch keinen unbedingt mehr mit rein. Ist tatsächlich auch nur noch eine, also dieser ganzen großen Clique, die es gab, ist auch nur noch ein Mensch übrig geblieben. Sonst habe ich mit dem Menschen leider gar keinen Kontakt mehr. Auch das ist auch verlaufen jetzt in den letzten Jahren, was aber nicht schlimm ist. Es ist okay, jeder geht ja seinen Weg und sie treffen sich auch weiterhin, das bekommt man dann so über Erzählungen mit. Ich bin jetzt auch in einer ganz anderen Ecke von Deutschland unterwegs. Das ist okay.
Und Sie haben ja neue Freunde
gewonnen
dann.
Ja, ich habe heute viele Bekannte und Freunde, aber wenige gute, beste Freunde und das ist auch in Ordnung und diese besten Freunde, das ist auch unheimlich wichtig, dass daraus zehre ich unheimlich viel und das ist okay.
Und das sind alles Leute, die Sie dann neu kennengelernt
genau. haben. Die mich auch vorher nicht kannten und das tat auch unheimlich gut. Da war man eben unvoreingenommen, beide Seiten waren unvoreingenommen. Man kannte sich wirklich nicht, man musste sich wirklich neu anfreunden und neues Vertrauen kennenlernen und das war unheimlich gut.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Lassen Sie uns mal über den neuen Max und über Ihr Leben heute sprechen. Heute arbeiten Sie weder als Versicherungsmakler noch als Fliesenhändler, sondern als Barkeeper. Wie sind Sie zum Barkeeper geworden?
Während der Ausübung des Fliesenhändlers hat ein sehr guter Freund eine Bar gehabt, auch nebenberuflich. Der ist auch Versicherungsmakler und der hat dann eben am Wochenende so eine Bar betrieben, als Hobby. Andere gehen auf den Fußballplatz, er hat eine Bar gemacht. Es hat mich immer so beeindruckt, weil er gemacht hat, was ihm gefällt und wo er auch Kraft herauszieht. Und so kam das, dass ich dann einmal eines Abends reinkam, wollte mich eigentlich an die Bar setzen, wo er gleich gesagt hat, gut, dass du da bist, Jacke hinten reinschmeißen und direkt hinter die Bar. So fing das an und ich bin da Feuer und Flamme für geworden. Ich konnte mit einer Tätigkeit, mit einer Arbeit so viele angenehme Dinge verbinden, die Begegnung mit den Menschen, neue Menschen kennenlernen, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, indem man ihm eine tolle Weinempfehlung gibt oder einen tollen Drink serviert. Und das hat mir so viel zurückgegeben. Das ist viel mehr wert als irgendein Euro Trinkgeld oder so. Und daraus ziehe ich heute meine ganze Energie und Kraft.
Sie sind dabei geblieben bei dem Job, arbeiten in einem Golf- und Spa-Hotel in den Dolomiten als Barchef. Dieses Weggehen von zu Hause, also dann quasi wirklich nochmal auch einen anderen Ort im Gebirge neu anfangen. Hat Ihnen das geholfen?
Definitiv. Dieser Abstand und auch auf sich selbst gestellt zu sein, zu sagen, okay, jetzt hier kenne ich keinen, hier kennt mich keiner, hier auch wieder von vorne anzufangen. Das war so der große Punkt, warum ich weggegangen bin von zu Hause. Wobei ich bin nicht wirklich weg, ich komme ja immer wieder nach Hause und das ist dann auch umso schöner und diese Momente, sich des Wiedersehens genießen wir umso mehr.
Wenn Ihre Kollegen im Hotel Sie nach Ihrer Vergangenheit gefragt haben, was haben Sie denn da geantwortet?
Ausgewichen bin ich erst anfangs. Kann ich ganz gut heute überspielen. Also wer mich nicht kennt, der kriegt das nicht unbedingt mit, dass ich eine Amnesie habe.
Wenn der alte Max jetzt an Ihrer Bartheke Platz nehmen würde und Sie sich mit ihm unterhalten könnten, welche Fragen würden Sie ihm gerne stellen?
Gibt's ein paar Fragen. So, der alte Max hatte schulterlange, lockige Haare gehabt. Das wäre so eine Frage, wieso? Wieso er aussah wie Wolfgang Petri? Und was er an dem Laufen gefunden hat und an diesem strukturierten Steuerfachangestellten, dieses Gradlinige.
Das sind Sie heute auch nicht mehr, also so ganz ordentlich oder so.
Ja, ich habe eine gewisse Grundordnung. Ich nenne es auch gerne mal organisiertes Chaos. Ich habe einen großen Stapel oder zwei Stapel auf dem Schreibtisch. Ich finde mit zwei Griffen dann auch alles wieder. Das ist okay für mich. Ich brauche das auch nicht mehr. Ich weiß auch beispielsweise
diese
nicht.
Diese pedantische Ordnung von früher, die ist für Sie.
Ich habe riesen Respekt davor, wer das kann und finde es auch gut, weil man findet ja auch immer wieder alles. Keine Ahnung, da bin ich einfach nicht mehr der Mensch dafür.
Also das würden Sie ihn gerne fragen.
Genau. Wie er das organisiert hat, alles. Einfach mal ein paar Tipps holen.
Und wenn er Sie fragen würde, wärst du gerne nochmal ich oder willst du lieber der Max bleiben, der du heute bist? Was würden Sie ihm antworten?
Ich bin mit meinem Leben heute sehr zufrieden, auch wenn mir eben diese 17 Jahre fehlen und auch vor allem das Tiefe, diese ganz große Liebe eben noch nicht wieder zurück ist mit der Familie. Ich liebe sie zwar und sie liebt mich und ich weiß auch, dass sie immer für mich da sein wird und ich auch immer für sie da sein werde, dass ich auch sofort ins Auto mich setzen würde und komme, wenn irgendwas sein sollte. Und auch wenn es so eine kleine banale Sache ist, trotzdem diese gemeinsamen Erlebnisse von früher, die uns ja auch so extrem zusammenwachsen lassen haben, würde ich schon ganz gerne wieder haben. Also es ist eine schwierige Frage, es ist auch eine gute Frage, die ich mir auch so immer wieder stelle, möchte ich mein Leben zurückhaben? Ich habe vor ein paar Tagen mal gesagt, wenn es so eine Pille geben würde, alles zu wissen, ja, ich würde sie nehmen, weiß aber nicht, was es mit mir macht. Und da habe ich Respekt davor, nicht Angst. Ich wäre gespannt, wie ich damit umgehen könnte, aber ich weiß, dass nichts mehr so schlimm wird, wie es mal einmal war. Von daher würde ich auch diese Aufgabe annehmen wollen.
Herr Rinnenberg, also mein Respekt, wie Sie mit Ihrer Situation vor 9 Jahren umgegangen sind, dass Sie die Kraft gefunden haben, wirklich nochmal neu durchzustarten. Ich habe gehört, dass Sie aktuell noch eine Zusatzausbildung zum Sommelier machen.
Genau.
Stimmt das?
Ja. Ja.
Dann habe ich für Sie jetzt 2 tolle und ganz typische Weine als Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Aus dem Weinland Rheinland-Pfalz. Ich gebe die Ihnen mal rüber. Einen roten und einen weißen. Das typische Weine,
Vielen
die
Dank.
Bei uns angebaut werden. Und weil Sie ja in Ihrem neuen Leben, wie Sie gesagt haben, ein Genussmensch sind und auch eine gute Zigarre zu schätzen wissen, bekommen Sie jetzt von mir ein Kästchen mit Original-Pfälzer Zigarren dazu.
Oh.
Ja? Alle mit Tabak gefüllt, der ausschließlich in der Pfalz angebaut
Vielen
wird.
Lieben Dank, die werde ich nachher probieren. Dankeschön.
Danke, dass Sie Zeit für Leute hatten.
Danke.